Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Beim Content Kompass geht's heute ums Gärtnern im Content-Bereich. Mit der Doris Eichmeier und dem Olaf Kopp, wie immer. Und mir, dem Gidon Wagner. Hallo. Hallo, Doris.
Hallo.
Hörst du mich?
Hallo Gidon, hallo Olaf.
So.
Hallo,
Doris.
Ich hoffe, ihr hört mich auch.
Wir haben uns schon hier richtig, wir haben uns schon richtig warm gesprochen nach einer halben Stunde Technikprobleme und sind jetzt heiß darauf über Content Pruning. Spricht bei Schwede das richtig aus? Content Pruning?
Pruning. Content Pruning.
Genau. Es gibt immer so viele schöne neue Begriffe in dieser Marketingwelt immer.
Wir hatten Doris, wir hatten Doris Ende 2018 schon mal bei uns zum Thema, da war, glaube ich, Content-Strategie hatten wir da, ne?
Ja, da ging es querfeldein.
Da ging es querfeldein. Gut, heute ein etwas spitzeres Thema und zwar Content-Pruning haben wir jetzt gelernt. Ist dein Begriff, ne? Hast du erfunden?
Content Pruning ist ein etablierter Begriff, vor allen Dingen in den USA. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich von Core Pruning spreche.
Core Pruning, das war's.
Ja, ja, genau.
Ich habe immer Content im Kopf.
Ja, also Content Pruning betrifft vor allen Dingen so Content-Analysen mit SEO-Fakten und Daten, mit Web-Analyse und so weiter. Also die Ermittlung, welche Content-Angebote funktionieren überhaupt noch im Social Web oder Blog oder sonst wo. Aber mich hat es irgendwie immer gestört, dass man immer nur Daten und Fakten nimmt, um zu bestimmen, ob ein Content-Stück überhaupt noch brauchbar ist.
Okay, das ist mir jetzt irgendwie, da bin ich schon ausgestiegen. Also fangen wir von vorne an. Also wir haben das intern als Content-Aktualisierung stehen. Trifft's das oder reden? Meinst du mit Core Pruning ganz was anderes?
Ja, unbedingt.
Okay, und du bist ja, vielleicht nochmal für alle, die erste Sendung noch nicht gehört haben, du bist Content-Strategistin, gell? Du
Strategistin.
Content-Strategistin. Und berätst Kunden und bist auch Autorin, oder? Das ist so dein...
Richtig, genau. Ich bin Content-Strategin und Content-Produzentin, also ausgebildete Journalistin.
Von Strategistin und Produziererin in Gidon-Sprache.
Genau. Perfekt ausgedrückt.
Und beschäftigt dieses Thema Core Pruning schon immer? Oder ist es jetzt was, worauf du gekommen bist in Kundenprojekten? Oder... Mit deinem eigenen Blog oder hast du das einfach für dich neu entdeckt?
Es beschäftigt mich eigentlich schon seit ungefähr 2 Jahren, weil meine Kunden, wie wahrscheinlich viele Firmen auch, immer einen neuen, frischen Content haben wollen und der wird dann online gestellt und was mit dem alten Content passiert, wen juckt.
Genau, ich bin auch so einer. Hauptsache, neues Zeug geht auf die Seite.
Richtig.
Ja. Und das ist falsch.
Ja, das ist eine Interpretationssache. Also wenn du irgendwie sagst, mein Content, der 5 Jahre alt ist, der passt irgendwie nicht mehr zu mir, dann solltest du dir überlegen, ob du nicht Pruning betreibst, also deinen Content ausmisst, so ein bisschen schön und schöner machst.
Ja, da wollen wir noch gar nicht so ins Detail gehen, weil wir haben ja noch ein paar Fragen.
Okay.
Wir haben es schon angesprochen, also Core Pruning ungefähr so gleichbedeutend mit Content-Aktualisierung. Warum meinst du denn, dass es so wichtig ist, Content aktuell zu halten? Regelmäßig quasi zu gärtnern, wie das Gidon gerade so schön gesagt hat.
Gidon, der Gidon. Gärtnern ist wirklich ein schöner, der richtige Vergleich und ich mag ihn sehr. Weil man, ja, wenn man zu Gärtnern neigt, also es gibt ja Leute, die lieben das, manche eher weniger, aber wenn man gern gärtnert, dann merkt man ja, dass man durch Zurechtstutzen, Zurechtschneiden viel Gutes bewirken kann und der Garten umso schöner wird. Also insofern mag ich den Begriff Pruning sehr in diesem Zusammenhang.
Heißt Pruning übersetzt Gärtnern?
Zurechtstutzen heißt das.
Ah, ja. Zurechtstutzen heißt das, okay.
Das war nämlich nicht meine Erfindung. Ich habe gestern, bin ich auf DeepL und habe geschaut, was heißt denn Pruning, da ich kaum Englisch kann. Muss ich da mal nachschauen.
Und Core-Pruning ist jetzt der Begriff dafür, der Fachbegriff. Was umfasst denn das genau alles?
Ja, also letztendlich war das ein Begriff, den ich für mich selber gesucht habe, weil es geht ja auch um die inhaltliche Qualität. Also nicht nur um was funzt im Web, was rankt gut, sondern ich muss ja meine Inhalte auch nach dem beurteilen, ob sie noch zu meinem Unternehmen passen. Ja, also einfach, ich muss inhaltlich schauen, ist mein Content top? Und da trafen die vielen, vielen Begriffe, die da gibt. Ist ja nicht bloß Pruning, ist ja auch noch Content Recycling und Content Recovery und hast du nicht gehört. Ich habe darum für mich persönlich eben einen Begriff gesucht, der alles abdeckt. Also Core für Herz, für das Zentrum aller Aussagen, die ich machen möchte. Und Pruning, also das Brechtstutzen oder sichtbar machen meines Cores.
Mhm. So. Ah, okay, der Core. Das habe ich überhaupt nicht gecheckt, Doris. Der Core, ist, okay. Der Kern meines Blogs, der Kern meiner Website, richtig. Der soll wieder besser sichtbar werden.
Richtig, darum geht es.
Ah,
und das wäre okay. Dann auch tatsächlich die erste Antwort. Man muss schon zusehen, dass meine Identität als Unternehmen sichtbar wird.
Mit was, da muss ich kurz eine Zwischenfrage stellen, weil jetzt habe ich es erst so richtig verstanden. mit was, da muss ich ja irgendwie da muss ich mich ja an irgendwas orientieren, was auf der anderen Seite steht als Benchmark. Nehme ich da so eine Markenkonzeption oder so einen Markenkern dafür oder woran orientiere ich mich dann, mit dem ich das dann immer wieder abgleichen kann?
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist ja eine grundsätzliche Frage, die Unternehmen sich stellen sollten, bevor sie anfangen zu publizieren. Welche Inhalte passen zu mir? Welche Themen passen zu mir? Welcher Sprachstil passt mir? Was will ich überhaupt meinen potenziellen Kunden vermitteln? Und das sind also entscheidende Fragen, die jeder eigentlich machen sollte, bevor er den Mund aufmacht. ist aber oft nicht so.
Ist dann geht das nicht auf Kosten bisschen von Authentizität jedes einzelnen Content-Produzenten?
Also je genauer du weißt, wer du bist, was dein Charakter ist und welche Botschaften du verbreiten willst, umso authentischer bist du.
Das ist jetzt auf jede einzelne Person bezogen, aber wir beziehen es ja auf die Unternehmensmarke.
Ja, genau, das meine ich. Also auf die aufs Unternehmen genauso, gilt es genauso. Also nehmen wir das Standardbeispiel, IKEA Duts.
Ja.
IKEA verwendet schwedische Begriffe. IKEA beschreibt nur Themen, die direkt zu IKEA oder zu den Kunden passen. Das heißt, einrichten oder mit Pflanzen umgehen oder aufräumen.
Mhm.
Ja, also es heißt, IKEA macht nur Content, der zu IKEA passt. So, und das sollten im Grunde alle machen.
Okay, also dann wird die Individualität des Autors unter diese Guideline quasi gestellt.
Des Autors oder der Autorin?
Ja, Autoren, weil jeder, es kann ja auch sein, dass man sagt, man kann ja auch umgekehrt denken und sagen, wir leben davon, dass unsere Mitarbeiter so authentisch sind, wie sie sind, also sehr individuell. Und in dem Moment sage ich ja, die Markenauthentizität oder diese Marken-Guidelines, nenne ich jetzt mal, vorgeben, das ist oberste Priorität.
Ja, aber letztendlich ist ja eine Marke kein Korsett. Das irgendwie jemanden daran hemmt, die eigene Persönlichkeit ausleben zu dürfen. So darf man eine Marke nicht sehen. Also du kannst natürlich eine eigene Meinung haben und natürlich deine Persönlichkeit spielen. Wenn du aber ein Vertreter eines Unternehmens bist, dann hast du natürlich immer als Teil der Unternehmenskultur als Teil des Unternehmens auch die Unternehmens- und Markendenke im Kopf, im Idealfall, ja, als Markenbotschafter.
Also ich kann.
Also das heißt nicht, dass du gegängelt wirst. Das heißt es nicht.
Also ich schreibe auf meine Art und Weise bei IKEA über Einrichtungen oder über was weiß ich. Ah, Beispiele. Du bist der IKEA-Profi. Auf meine Weise, in meinem Stil, laut rülpsend über Sofas und der andere Kollege würde das eben anders machen. Nein, also nur als Beispiel. Es muss natürlich irgendwie dann auch vertretbar sein, aber das finde ich ein wichtiger Punkt. Da geht es jetzt gar nicht ums Pruning, sondern auch ums Veröffentlichen. In welchem Stil veröffentlichen wir eigentlich?
Ja.
Da würdest du auch sagen. Ja, außer bei so einem Corporate-Magazin, so einem Hochglanzding, jeder Mitarbeiter in seinem eigenen Stil und nicht einer bügelt über alles drüber. Oder?
Ja, es ist eine Frage des Entschlusses. Fände ich persönlich viel sympathischer als was Glattgebügeltes, so wie du sagst. Aber das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Das sind genau die Themen, die man vorab besprechen muss, bevor man ein Pruning betreibt.
Wir haben ja auch gerade.
Man muss wirklich wissen, was lasse ich zu, was nicht.
Genau,
was
und das ist ja auch analog zu Social Media Guidelines, weil da ist es ja auch immer schwierig, ne? Ja. Wie stark darf man persönlichen Touch da reinbringen und wie stark. Also, es ist so im Endeffekt ein Abwägen, wie viel erlaube ich Individualität des Content-Schaffenden?
Ich erinnere mich gerade an 2011 war das oder 10 haben wir da habe ich ein Praktikum in der SEO-Agentur gemacht und mich gerade selbstständig gemacht, wie du weißt, oder? Und da haben wir für einen Kunden Tweets veröffentlichen sollen und haben denen dann eine Liste 30 Tweets schicken müssen, die er halt freigeben musste und dann haben wir diese Tweets dann wochenweise veröffentlicht. Also die mussten erst in Excel rein, die Tweets, dann an den Kunden, dann hat der darüber gebrütet, die freigeben und dann haben wir sie alle drei Tage.
Wahnsinnig spontan, genauso wie es Social Media ausmacht.
Authentischer ging es nicht, ja.
Aber das ist ein kleiner Ausflug. Welche Fragen sollte man sich denn, du hast schon ein paar, hast du sie schon angedeutet, welche Fragen sollte man sich denn vor dem Aufräumen, Gärtnern, Aktualisieren des Contents stellen?
Also Frage Nummer eins ist tatsächlich, also ich muss natürlich erstmal jeden Artikel anschauen und checken, passen die Inhalte nach wie vor zu mir. Nur ein Beispiel. Ich habe einen Artikel aus dem Jahr 212, der inhaltlich noch gut ist, ja, vielleicht ein paar neue Bilder, ein paar neue Beispiele vertragen könnte, aber ansonsten von der Inhalt, vom Inhalt her noch klasse, aktuell wie eh und je. Das bedeutet dann, ich könnte den Artikel ein bisschen auffrischen, mit neuen Beispielen versehen, vielleicht mit ein paar neuen Leuten aus der Firma, die ich zitieren will, also ja, einfach up to date bringen und dann neu online stellen und neu vermarkten. Das würde Sinn machen.
Mhm. Also die Frage, die dahinter steht, ist dann welche, die man sich stellen muss?
Welche Frage?
Ja, weil hier gefragt, meine Frage war ja, welche Fragen sollte man sich vor dem Aufräumen, Aktualisierung des Contents stellen? Was ist die konkrete Frage?
Ja. Es sind mehrere Fragen, die man sich stellen muss. Also zum einen, sind die Autoren, die schreiben, noch meine aktuellen? Mhm. Noch, oder gibt es jede Menge neue Experten in der Firma, die ich mit reinbauen muss? Gibt es eventuell neue Produkte oder neue Themen, die plötzlich wichtig geworden sind, die ich irgendwie auffangen muss, und in meinen Blogbeiträgen? Gibt es Inhalte, die mir mittlerweile sehr unangenehm sind und die ich gerne loswerden möchte? Weitere Frage ist, ich könnte vielleicht auch mal in Erfahrung bringen wollen, ob die Inhalte, die ich über die vielen Jahre produziert habe, ob ich die nochmal verwerten kann auf irgendeine Art und Weise. Vielleicht habe ich ja über die Jahre unfassbar viele gute Artikel geschrieben zu einzelnen Themenbereichen, die ich jetzt bündeln könnte zu einem Pillar-Content. Also ich kann im Grunde meinen, das, was ich bisher produziert habe, als Schatz sehen. Den ich neu heben kann und dadurch auch Kosten sparen kann.
Das ist eine ganz, ganz neue Sicht auf Inhalte, für, also so die alten Sachen aus den letzten Jahren, das als Schatz zu sehen, aus dem man noch mehr machen kann, finde ich.
Ja, aber ist doch schade drum. Also letztendlich ist es ja schade, wenn jemand googelt und einen Artikel angezeigt bekommt aus dem Jahr 2013 und sich denkt, oh mein Gott, der ist ja steinalt, den Text lese ich nicht. Schade für den Verbraucher, weil der wird dann, für den User, weil der wird vielleicht von sich selber falsch gelenkt, dass er den Eindruck hat, muss ich nicht lesen, ist altbacken.
Dabei ist es ein Evergreen.
Das ist der Punkt. Es ist womöglich ein Evergreen. Aber woher soll ich als User denn wissen, dass es ein Evergreen ist? Also da müssen wir uns dann an die Nase fassen und aktiv werden.
Texte grün einfärben vielleicht? Nee, das bringt wahrscheinlich.
Das ist immer grün. Ne. Womit wir wieder beim Gärtnern wären.
Oh, hey, ich rieche einen Titel. Evergreens produzieren. Irgendwie so, okay. Nee, darum geht's ja nicht.
Okay. Ja. Spannend. Also letztendlich, um es auf den Punkt zu bringen, ich habe einfach festgestellt, viele meiner Kunden produzieren ganz fleißig und zwar richtig tolle Artikel, aber sie interessieren sich null bis kaum für das, was sie schon produziert haben. Mhm. Und da gibt es dann natürlich zweifelsohne Wiederholungen, es gibt sehr viele Oberflächlichkeiten, es gibt Widersprüche und irgendwann hast du dann einen dicken, fetten Haufen an Inhalten auf deiner Website, im Blog oder sonst wo und du hast keine Ahnung mehr, ob das alles zusammenpasst.
Und dann muss das Content Audit kommen, das dann viel Geld kostet. Das Thema hatten wir auch schon in der Folge bei uns.
Ja, aber ja, wenn man das Internet verstopft hat.
Ein Pruning ist dem Audit sehr ähnlich und ähnlich aufwendig. Also da müssen wir ehrlich sein.
Ja.
Aber wenn man Kosten sparen kann und wenn man Zeit sparen kann und wenn man irgendwie wirklich Themen nochmal nach vorne schieben kann, die aktueller sind denn je und früher hat es keinen interessiert, warum mache ich es dann nicht?
Ja, es ist, das machen wir auch die Erfahrung. Vor allen Dingen wechseln dann ja in den Unternehmen oft auch die Content-Marketing-Verantwortlichen oder die Content-Produzenten und die haben oft gar keine Ahnung, was in der Vergangenheit schon alles produziert wurde und fangen dann alles wieder von neu an und produzieren halt neu, was es schon gibt.
Ja, und es ist so schade. Also ich bemerke es ja auch bei neuen Mitarbeitern in den Firmen, die gern schreiben möchten, hoch motiviert sind. Und da kommen dann Artikel, die, ja, gerade weil sie halt neu angefangen haben in der Firma, vielleicht noch ein bisschen oberflächlich sind. Und dann haben sie aber nicht recherchiert, dann hätten sie nämlich gesehen, dass vor 5 Jahren ihre Chefin höchst selbst just zum exakt gleichen Thema schon mal einen Artikel geschrieben hat. Und auf dem hätten sie eigentlich aufbauen können. Oder die hätten mit der Chefin sprechen können und sagen können, hören Sie mal zu, Ihr Artikel ist schon etwas alt, dürfte ich den eventuell nehmen, für mich verwenden und den ein bisschen aufpimpen mit den Informationen und mit dem Know-how, das ich jetzt habe und daraus einen Artikel schreiben für das Jahr 2020.
Kurze Zwischenfrage an euch beide. Ich habe hier zwei Experten sitzen. Weil ihr jetzt beide mit euren Begriffen um euch geworfen habt, Core Pruning und Content Audit. Du hast gesagt, Core Pruning unterscheidet sich jetzt gar nicht so sehr von Content Audit, Doris, auch vom Aufwand her. Mhm. Aber wo ist jetzt der Unterschied? Schaut das Content Audit dann mehr auf SEO-Sachen und das Content Pruning ist mehr eine kommunikationsstrategische, also sozusagen, da geht es mehr um Botschaften und um Themen?
Ja, exakt.
Okay. Also ich glaube schon, das ist die Perspektive, Doris kommt, ist Journalistin, geht da, ich glaube ich, rein, hat da einfach nicht die gleiche Brille auf. Ich glaube, wir sind uns in vielen Sachen einig, aber jeder von uns hat andere Wurzeln im Endeffekt. Und wenn wir ein Content Audit machen, versuchen wir halt auch irgendwie eher auf Skalierbarkeit auch ein bisschen zu achten. Doris geht da, glaube ich, viel tiefer in einzelne Inhalte rein. Wir müssen immer bei unseren Content Audits so die Waage halten zwischen skalierbar, weil wir haben es teilweise mit Hunderten und vielleicht sogar Tausenden von Content-Stücken zu tun. Mhm. Und wir müssen halt irgendwie finden, dass wir das bei der auf der Bewertungsebene dann, also ein Content Inventory ist ja relativ einfach, relativ schnell automatisiert zu erstellen, aber die Bewertung des einzelnen Contents versuchen wir halt schon auf einer eher skalierbareren Form, also für eine größere Masse an Content, effizienter umzusetzen. Und bei ich glaube, das, was kannst du mich korrigieren, Doris, aber ich glaube, du gehst da viel tiefer in den einzelnen Content rein und beschäftigst dich noch viel intensiver wirklich mit dem Inhalt, der da produziert wurde.
Ja, das ist genau der Punkt. Ich rufe jeden einzelnen Artikel auf. Bewerte jetzt erstmal nicht aus SEO-Sicht, wie erfolgreich so ein Text ist, sondern ich, oder ein Video auch, oder Podcast, egal was. Aber ich versuche, den aus inhaltlicher Sicht zu bewerten. Ist dieser Content noch gut für mein Unternehmen, ja oder nein?
Und du benchmarkst halt an einer anderen Leitplanke, wir es zum Beispiel. Wir machen es auch nicht nur aus SEO-Gesichtspunkten, aber du hast trotzdem eher diese Markenleitlinie da als Benchmark, woran du dich orientierst. Wir orientieren uns halt an anderen Sachen dann, ne, beim Content Audit.
Ja, nicht nur die Marke, sondern schon auch die Leser als solche. Also das Leserinteresse ändert sich ja auch ständig und es gibt Trends, die mal interessant sind oder dann ein halbes Jahr später eben nicht mehr interessant sind. Das sind alles so Dinge, die man da schon beherzigen muss.
Also es könnte durchaus sein, dass es auch Sinn macht, bei einem großen Blog, großen Magazin, dass da lustige Leute wie Aufgesang und du zusammensitzt und dann prunest du die Seite zurecht und der Olaf und seine Leute schauen auf andere Sachen.
Bei den Firmen, bei denen ich aktiv bin, bin ich ständig in Kontakt mit den SEO-Leuten, genau aus dem Grund. Ich würde mich nie anmaßen zu sagen, der Text ist schlecht, der gehört raus oder der Text ist super, ohne es mich abgesprochen zu haben mit den Leuten, die eine andere Perspektive drauf haben.
Ja,
aber wir ergänzen uns wunderbar.
Da muss ich aber kurz sagen, wir gucken da wirklich nicht nur auf SEO-Sicht draus, wir haben Customer Journey auch im Auge immer. Und zum Beispiel auch die Aktualität gucken wir auch. Wir haben gerade aktuell wieder ein Content-Audit gemacht, wo halt der Kunde irgendwelche Event-Ankündigungen und Event-Recaps von 2018 im Blog hatte, wo wir da gesagt haben, da geben wir dann einfach eine standardisierte Empfehlung, kann eigentlich gelöscht werden, weil dann nicht mehr aktuell ist.
Ja, guck. Genau.
Ja. Bei uns im Blog gibt es so einen Beitrag zum Beispiel, wir wollten mal ganz aktiv, wir haben so Ghostwriting für Gastbeiträge eine Zeit lang als Geschäftsidee gehabt, also bei der Wortliga Textagentur, und haben da einen riesen Beitrag rausgehalten, habe ich in der letzten Sendung schon erwähnt. Und im Prinzip, wenn ich dich jetzt so reden höre, Doris, und auch dich, Olaf, denke ich mir, eigentlich könnte ich den löschen, den würde niemand vermissen, weil da geht's halt irgendwie um, was du alles Tolles machen kannst mit Gastbeiträgen und riesen Blabla, also kein Blabla, aber riesen Thema aufgemacht, um eine Leistung, die wir so gar nicht mehr anbieten. Also, da gibt's irgendwie andere.
Naja, aber es könnte ja trotzdem interessant für deine Zielgruppe trotzdem sein, wenn sie sich damit beschäftigen. Und dann könntest du ja trotzdem noch die Brücke zu dem schlagen, was du jetzt anbietest. Also ich würde es nicht pauschal sagen, dass der weg kann.
Okay, also nur weil eine Leistung nicht mehr so drin ist, die man mit was forciert hat, würdet ihr nicht gleich sagen, der Content kann raus, sondern dann geht ihr eher nach Kriterien, oder du jetzt, Doris, bist jetzt unsere Interviewpartnerin, du würdest dann eher danach gehen, passt das überhaupt noch zum Unternehmen? So wie es Olaf auch gerade gesagt hat. Passt es überhaupt noch? Könnte da nicht jemand um die Ecke denken und dann die neuen Leistungen sich holen? Oder?
Ja, genau so sehe ich das. Was mir auch noch wichtig ist, das muss ich unbedingt noch sagen, Jay Baer, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist auch so ein Content-Profi aus den USA, der sagt, das, was wir online stellen, ist nur die erste Fassung dessen, was wir noch zu verändern haben.
Also was wir eigentlich sagen wollen, oder wie? Oder?
Ja, und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr mal überlegt, meistens ist es doch so, wir schreiben einen Text, wir stellen ihn online und tschüss. Auf Wiedersehen, auf zum nächsten Thema. Aber eigentlich müssen wir so einen Beitrag verstehen als Anfang einer Entwicklung. Das ist die erste Fassung.
Wie ein Wikipedia-Artikel.
Aber wenn ihr, ja.
Also besser als Wikipedia hoffentlich.
Pingelig ausgedrückt, kann man so sehen. Ja,
ja, also und Wikipedia soll kein Beispiel sein. Aber ja. Also, aber du meinst,
sollte man schon immer zusehen, dass man immer wieder mal guckt, sind meine Texte noch up to date oder sollte ich vielleicht irgendwie ein bisschen was ändern?
Also das heißt, nicht jeden Tag wie ich zurzeit probieren, was zu veröffentlichen, sondern jeden zweiten Tag gucken, was könnten ich jetzt vom bestehenden Content noch verbessern mit meinen Zielen zum Beispiel, oder?
Ja,
oder sagen, wie, oder ich sagen, ich ver- was hast du gesagt? Entschuldigung?
Nach vorne ziehen. Also alte Artikel aktualisieren, aufpeppen und erneut vermarkten.
Okay. Man könnte, wäre das eine sinnvolle Vorgehensweise, dass ich sage, ich veröffentliche einen Artikel und bei jedem Artikel, den ich veröffentliche, sage ich, ich schaue es mir in einem Vierteljahr nochmal an, ob ich ihn verbessern kann. Wäre das ein sinnvoller Prozess eventuell auch?
Ja, kommt halt auf, also wenn du zum Beispiel eine News veröffentlichst, dann würde ich öfter vorbeischauen. Wenn ich aber sage, das ist ein Evergreen-Content, dann reicht es auch, wenn du einmal im Jahr aktualisierst. Okay. Kommt auf das Format an.
Und auf das Thema, ne? Also es gibt, wenn ich über den Zweiten Weltkrieg schreibe, da wird sich nicht mehr viel ändern in 10 Jahren, wird dieselben Erkenntnisse da sein wie vor 10 Jahren, ne? Also ich glaube, das hängt immer so stark vom Thema ab, ne? Wenn ich über ein iPhone schreibe, wo es jedes Jahr eine neue Version gibt, macht es natürlich Sinn, auf jeden Fall mindestens einmal im Jahr diesen Artikel zu aktualisieren.
Mhm. Ja, aber das bedeutet dann gleichzeitig, dass wir unsere Redaktionspläne erweitern müssen. Also da ist nicht Schluss bei Veröffentlichung, sondern da muss dann dafür gesorgt werden, dass wir den Artikel zu angemessener Zeit, die wir ja dann festlegen, wieder anschauen. Mhm. Also für die Redaktionspläne hat das direkte Auswirkungen, wenn wir diese Denke annehmen. Nicht nur Neues produzieren wollen, sondern das, was wir schon produziert haben, immer up-to-date haben wollen.
Huiuiui.
Finde ich gut.
Ja, ich weiß, es ist schon heftig. Und es macht auch Arbeit, aber es macht wahnsinnig viel Spaß.
Mhm. Du hast jetzt schon angedeutet, nicht mehr aktuellen Content aktualisieren. Wir haben auch angesprochen, es gibt ja auch Fälle, wo man einfach löscht. Das ist ja auch legitim, ne?
Ja, aber nur in Absprache mit SEO wieder. Also ich habe einen heiden Respekt vor dem Vorgang des Löschens. Ich würde das nie ohne euch machen. Nie.
Also du musst...
Weil dann kommt der berühmt-berüchtigte Link-Tools und der heißt, du kannst doch nicht einfach löschen, das geht nicht. Mhm. Und da bin ich dann heilfroh um Experten wie euch, die einfach mit mir einen Plan aushecken, wie man es machen kann. Aber absolut. Manche Inhalte, von denen muss man sich einfach verabschieden und kann stattdessen... Ja. Zu Alternativartikeln verlinken.
Löschen ist ja, kann man ja per 301 weiterleiten, dann geht er nicht so, auch wenn da Links drauf sind, alles gut. Wenn man irgendwas annähernd irgendwie was anderes themennahes findet, dann funktioniert das schon.
Mhm. Ja, aber nur löschen, also löschen, wie gesagt, also schön, dass es euch gibt, Olaf.
Dankeschön. Wir haben also Existenzberechtigung. Obwohl ich bin ja kein nicht nur SEO, ich bin ja auch, ich sehe mich ja irgendwo zwischen den Stühlen immer irgendwie.
Ja, aber das ist ein guter Ort, bleib da.
Das ist ein guter Ort zwischen den Stühlen. Man kann sich zwar nicht hinsetzen, aber
musst dich halt hinlegen. Genau. Musst dich halt hinlegen. Wie ist das? Was gibt es für Möglichkeiten? Also löschen, weiterleiten, was passiert sonst in Projekten, Doris? Ich habe in deinem Artikel, in deinem sehr, 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 sehr umfangreichen Artikel auf Zielbar, den wir hier auch verlinken, gelesen, dass man auch Artikel sozusagen aufbrechen und dann Teile recyceln kann für andere Artikel. Das macht ihr auch oft, oder? Sowas.
Ja, das machen wir sehr oft. Ja. Weil über die, also je länger man publiziert, umso öfter hat man ähnliche Artikel. Und ja, man wiederholt sich und es wird dann einfach langweilig, auch für den recherchierenden User, der auf Google unterwegs ist, der Artikel zum gewissen Thema lesen will, zum Beispiel Antibiotika in Meeresfrüchten, sage ich jetzt mal. Und ihr seht, kommt dann immer wieder auf einen Blog und da liest er immer wieder das Gleiche. Das ist für Ideen natürlich total langweilig und er braucht eine halbe Stunde, um irgendwie 5 interessante Punkte rauszufiltern. Und diese Mühen sollten wir dem armen User ersparen, indem wir wirklich die einzelnen Artikel dann nehmen und zu einem aggregieren.
Okay. Wo würdest du jetzt, oder wo setzt du an, wenn jetzt jemand sagt, Doris, wir brauchen deine Hilfe? Also meistens kommen die ja wahrscheinlich mit anderen, die kommen ja nicht mit dem Wunsch an, ach, wir haben das Bedürfnis, dass unser Blog spezifischer wird, sondern meistens will ein Unternehmen ja mehr Traffic auf der Seite haben, mehr Traffic von der richtigen Zielgruppe. So wie setzt du dann an, wenn du siehst, okay, das ist einfach ein riesen Bauchladen, dieses Ding? Nehmen wir mal zum Beispiel den Blog oder das Firmenmagazin. Mhm. Wie setzt du denn dann an da geht es ja dann um Spezialisieren, also den Kern des Unternehmens rausstellen, in den Inhalten und alles Überflüssige wegschneiden. Wie setzt du dann an? Also das ist ja dann auch ein strategisches Thema, das weit über Inhalte hinausgeht. Oder wofür steht denn mein Unternehmen eigentlich? Oder was gibt es da für Ansatzmöglichkeiten, damit unsere Hörer mal ein bisschen eine Fantasie kriegen, wo sie ansetzen könnten? Vielleicht ja auch mit dir.
Mhm. Ja, entwickle immer Beispiele. Mhm. Also ich tauche dann ab in die vielen, vielen Artikel und mache mich auf die Suche nach diesen Perlen, nach den Schätzen. Und versuche dann klarzumachen, was das Unternehmen alles, also warum es gut wäre, wenn das Unternehmen solche Perlen wieder mal nach vorne bringt und vermarktet, was es an Zeit und Geld sparen könnte. Mhm. Ja, ich meine, es kann ja auch wirklich schneller gehen, als neue Artikel bei der Content-Agentur zu bestellen. Also mit solchen Argumenten versuche ich dann zu punkten. Das ist dann, sind dann aber nur sehr detaillierte Beispiele. Da kann man sich dann so warm laufen und ein bisschen gucken, mit wem muss ich da überhaupt zusammenarbeiten, wer ist da offen für solche Überarbeitungen, wer weniger. Und man kann gucken, funktioniert das überhaupt? Wenn ich so einen alten Artikel neu auffrische, ins Jahr 2020 überführe und dann auf LinkedIn neu anpreise, funktioniert das? Man muss es ja auch erstmal testen.
Da habe ich kurz eine Frage an dich, Guido. Mhm. Weil Doris hat es ja gerade schon gesagt, dass man nicht wieder irgendwas Neues von der Content-Agentur produzieren lässt. Ihr seid die Content-Agentur mit Wortliga. Mhm. Habt ihr solche Anfragen, dass an euch herangetragen wird, hier, wir haben hier schon Content und den wollen wir nur aktualisiert haben und schreibt den nochmal aktualisiert den? Kommt sowas bei euch an?
In der Form, dass Unternehmen sagen, aktualisiert den nicht. Das wäre eigentlich mal, wenn jemand sagt, das brauche ich, wäre das eine coole Leistung, die wir auch anbieten könnten, weil wir sind ja so ein rein, also die Agentur ist ja so ein rein produzierendes Unternehmen. Das heißt, wir machen wenig irgendwie jetzt klassisches Agenturberatungsgeschäft, sondern halt hauptsächlich produzieren. Also was bei uns vorkommt, ist, dass Leute sagen, ich habe hier Rohtexte, der Produktmanager geschrieben oder ein Experte intern. Daraus wollen wir jetzt lesbare, ansprechende Texte machen. Aber das ist ja dann nichts mit aktualisieren. Das ist ja dann sozusagen Übersetzungsarbeit. Aber
es gibt ja so ein schönes Sprichwort irgendwie in der Content-Produktion, weil viele denken, da gibt es doch schon Text und das ist doch weniger aufwendig, als einen neuen Text zu schreiben. Ist ja oft nicht so. Wenn man, glaube ich, einen bestehenden Text nimmt und den aktualisieren muss und nochmal umschreiben muss, ist, glaube ich, genauso schwierig fast wie einen neuen Text zu schreiben, richtig?
Ja, würde ich auf jeden Fall unterstreiche ich das. Das ist eventuell sogar aufwendiger, zu sagen, ich mache aus einem faden oder veralteten Text was Gutes, Neues. weil ich habe ja dann sozusagen irgendwie eine Struktur, auf der ich aufsetze, und ich muss ja immer sozusagen dann gucken, dass ich ihn nicht neu schreibe, wenn das nicht der Auftrag ist. Also wenn bestimmte Sachen erhalten bleiben sollen, das ist ja so, wie wenn du sagst, ich nehme jetzt einen BMW aus 2010 und baue einen neuen BMW drumherum. Da wäre ja ein ganzes Team damit beschäftigt, das hinzukriegen, anstatt einfach den neuen hinzustellen. Also so muss man sich das vorstellen. Doris, wie ja, gehst du davor, wenn die Leute... Ja, um an der Frage anzugehen. Ja. Also du empfiehlst dann wahrscheinlich auch manchmal, schreibst zu dem Thema was Neues, bevor wir den alten Wein in neuen Schläuchen davor filtrieren und zu neuem Wein machen.
Ja, unbedingt. Also manchmal ist der entspricht der Aufwand nicht dem gewünschten Effekt. Da muss man dann auch so ehrlich sein und sagen, hey, dann schreib bitte was Neues oder. Aber die Überarbeitung wird zu viel Arbeit machen. Letztendlich, wie viel Arbeit es macht, ich weiß ja nicht, hattet ihr schon mal eine zweite Auflage von einem Buch in den Fingern? Es ist unfassbar aufwendig, bei einer zweiten Auflage eines Buchs, also diese zweite Auflage überhaupt zu machen. Da denkt man sich immer, ach, da aktualisiere ich ein bisschen und schreibe ein paar Seiten dazu. Es ist viel, viel mehr. Und
Hast du das schon oft gemacht?
Bei Online-Artikeln für Kunden, ja.
Okay, also hast du auch Bücher.
Wirklich aufwendig.
Okay, wow. Wo wir schon beim Effekt sind, in deinem Artikel auf Zielbar, den wir hier auch verlinken, schreibst du oder zitierst du die Kollegin Maike Leopold, die sagt, also aus ihrer Erfahrung kommen 80% des Traffics von 20% der Artikel. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Olaf. Ich kann das bestätigen. Ja. Bei beiden Blogs
definitiv.
Aber was ist denn jetzt da sozusagen, was ist denn da was lernen wir denn draus, Doris? Also sollen wir dann das andere Zeug so weit über Bord werfen, dass am Ende nur noch diese Star-Beiträge übrig sind, die diesen 20% gleichen? Oder was ist die Lehre, die du daraus ziehst mit deinen Kunden?
Eigentlich habe ich genau aus dem Grund angefangen, mich mit Core Pruning zu beschäftigen. Weil auch wenn man sagt, 20% Inhalte sind am erfolgreichsten, bedeutet das ja nicht, dass die anderen 80% schlecht wären.
Ja.
Sie sind vielleicht bloß falsch vermarktet worden oder sie haben den falschen Wortschatz oder sie haben den falschen Aufhänger oder den Autor kennt kein Mensch. Die Inhalte sind vielleicht nicht intensiv genug. Also ich finde, dass man genau auf die 80% schauen muss, um zu sagen, okay, wie kriege ich da mehr Zunder rein? Dass die auch besser funktionieren.
Also dass die 80%, wie kriege ich mehr von der Magic, der Star-Artikel in die 80% der anderen Artikel rein, oder? Richtig. Lerne ich aus meinen Top-Performer-Inhalten für meine grauen Endline-Artikel?
Genau. Und ich muss mir ehrlicherweise als Unternehmen eingestehen, es gibt Artikel, die gut ranken müssen, ganz klar. Aber es gibt auch Artikel, die ich als Unternehmen einfach online stehen haben muss, weil sie mich auf eine ganz wichtige Art und Weise erklären.
Ja.
Das sind dann wahrscheinlich nicht die Superstars, die rennen nicht so gut. Nichtsdestotrotz sind diese Artikel unfassbar wichtig für den Moment, in dem der eine User, der eventuell mein Kunde wird, auf so einen Artikel stößt. Der taucht dann in keiner Statistik auf, aber es rankt dann in Form eines neuen Kunden.
Der sogenannte Herz-Content, die müssen wir am pro Sendung erwähnen, die Svenja Walter nennt das Herz-Content, ja, also diese Sachen, die gar nicht ranken, aber auf die ich dann am Ende einen Teil meiner Besucher führen will.
Ja,
und der Jürgen Rink von der CT, der hat uns das ja auch in der Sendung mit uns erzählt, die Sachen im Heft, die jetzt nicht alle lesen, die aber 10% lesen, aber die lesen es seit 20, 30 Jahren. Also der spricht ja von der Traffic-Falle. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Gehst du nur noch Traffic? Weil für den Jürgen macht ja sozusagen dann der Charme des Hefts das Gesamtbild aus und nicht jeder Artikel muss im Heft gleich beliebt sein, dieses Format, aber es gehört fest dazu. Ich weiß nicht,
gehst du... Ist es nicht wunderbar? Es ist doch wunderbar. Ja. Also warum soll nur der Traffic, ganz ehrlich, die Messlatte sein?
Ja, aber das
macht keinen Sinn.
Weil man halt auf den ersten Blick immer dumm ist. Also ich würde auch auf den ersten Blick immer nach dem Traffic gehen. Aber am Ende weiß ich gar nicht, welcher von meinen Blogartikeln bringt mir jetzt die meisten Sales. Das kann ich jetzt gar nicht so aus dem Stegreif sagen. Ja, so können wahrscheinlich die wenigsten sagen. Ja, auch vielleicht der mit dem wenigsten Traffic. Ja, vielleicht bringt der mit.
Wenn du so fixiert bist auf Traffic, dann neigst du auch dazu, Themen zu wählen, die eventuell gar nicht zu dir passen. Und dann neigst du auch dazu, mit Überschriften
Schindluder
zu fischen, Schindluder zu treiben. Du neigst zu Oberflächlichkeit, neigst dazu, freche Thesen aufzustellen, die dir in einem halben Jahr womöglich leid tun. Also man muss so wirklich sehr genau überlegen, was man tut, wenn man auf den Traffic-Zug aufsprengt.
Wie genau überlegst du dabei, was du tust auf deinem Blog? Bist du da auch ständig am Core-Prunen? Oder wie gehst du da bei dir selbst vor?
Also ich prune vorwiegend für meine Kunden und ich habe tatsächlich kein eigenes Blog. Also ich schreibe für einen
PR-Blogger. Sehr gut recherchiert.
Ich dachte, du hättest es. Ich habe dich mit Svenja Walter verwechselt. Entschuldigung.
Liebe Grüße an Svenja. ich prune Tag ein, Tag aus, bloß nicht für mich selber. Und bei mir ist es so, ich schreibe Artikel, wenn ich den Eindruck habe, das ist jetzt wichtig, auch für andere Leute, und ich möchte das mitteilen. Also das bedeutet, ich habe den Traffic überhaupt nicht im Kopf, sondern nur das Thema. Weil ich als Doris der Überzeugung bin, das müssen andere auch wissen. Wenn es dann rankt, freut es mich. Wenn es nicht rankt, dann ist es auch okay, weil ich weiß, bei den richtigen Leuten kommt es an.
Ja, das Internet findet seine Wege. Alle Wege führen irgendwie manchmal nach Rom. Ich wäre trotzdem so dieses Gefühl noch nicht los. Also ich mag es einfach, neue Sachen zu machen und auch neue Sachen zu veröffentlichen. Also irgendwie, ich werde diesen Gedanken nicht los, dass das langweilig ist. Hast du vielleicht für uns alle ein paar abschließende, motivierende Worte, unsere Inhalte zu aktualisieren und vielleicht auch über Bord zu kippen? Nochmal zusammengefasst, was das bringen kann.
Ja, also ich verstehe das sehr gut, dass man sagt, es ist öd, es ist langweilig, so wie ein Keller aufräumen. Also
Nein. Weniger Spaß machen. Deswegen habe ich keinen Keller.
Ja, genau. Aber man muss das große Ganze sehen. Also, dass ich sage, ich will, dass meine Website richtig gut funktioniert. Ich will, dass die richtigen Leute zu mir kommen. Ich will, dass meine Mitarbeiter total motiviert sind, weil sie immer mit Top-Artikeln ganz weit vorne stehen. Mhm. Ich freue mich, wenn ich im Social Web eine gute Resonanz habe, weil ich mal wieder ein Pillar-Content aus meinen alten Sachen zusammengestrickt habe, der wunderbar
kurz funktioniert. Kannst du kurz Pillar-Content, der für denjenigen, der es nicht weiß, erläutern?
Also nur ein Beispiel, ein sehr geschätzter Kunde von mir, Brand Trust, hat einen großen Artikel geschrieben zum Thema, was ist Markenführung? Und dazu haben wir tatsächlich ältere Artikel von Anno Dazumal verwendet und zu einem großen Cluster geformt. Mhm. Das heißt, ich habe einen großen Artikel, der beantwortet die Frage, was ist Markenführung, auf Grundlage aller Artikel, die über die Jahre zu diesem Thema geschrieben worden sind. Mhm. Und das, sowas zusammenzustellen, das macht richtig Sinn.
Aber da verlinkst du dann die alten Inhalte oder? Verlinkst du dann da die alten Inhalte oder bastelst du die alle in einen Blogartikel?
Nein, die werden verlinkt zu den alten Artikeln. Also man könnte natürlich den Ehrgeiz haben und sagen, gut, ich mache jetzt hier eine ganze URL-Familie auf und sortiere alles schön unter. Mhm. Das wäre natürlich die perfekte Form, alles ins neue Jahr rüberzuziehen. Aber es geht so auch. Funktioniert super.
Also die Pillar-Pages sind im Endeffekt ein Gegenentwurf zu den holistischen Landing-Pages. Auf den holistischen Landing-Pages, Grüße an Marco Young. Die haben ja den Ansatz, alles auf einer URL zu vereinen, und die Pillar-Pages sind eigentlich eher so Verteilerseiten.
Aber eventuell, ja. eventuell manchmal nutzerfreundlicher als so ein 30.000 Wort Gespenst.
Das Durchschnitt. Sind wir schon bei 30.000.
30.000 ist besser als 20.000 in der Welt der holistischen Kellerabteile.
Also nochmal, also selbst ihr werdet mir recht, auch wenn das ein neues Thema Spaß macht, die Produktion als solches von einem Artikel, es gibt immer öde Phasen.
Das ist wie in jeder Ehe, ohne dass ich jemals verheiratet war.
Das Thema habe ich noch nicht so richtig durchleuchtet, muss ich nochmal ran, ich muss nochmal überarbeiten. Also insofern wäre es unfair jetzt zu sagen, das Auffrischen von alten Artikeln wäre öde. Es ist natürlich in Phasen auch öde, aber wenn man das große Ganze im Blick hat und sagen kann, ich kann damit wirklich was bewegen, ich kann Leute motivieren, ich kann Zeit und Kosten sparen, ich kann zusehen, dass meine User, die auf meine Website finden, happy sind, weil sie keine widersprüchlichen Aussagen und keine Wiederholungen finden. Wenn man das im Blick hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass es öde ist.
Und aus Texter-Sicht, und das kennt ihr wahrscheinlich genauso, oder du bist ja selbst auch Schreiberin, Doris, Olaf ja auch, wir sind alle Schreiber, aber so aus Texter-Sicht sage ich, wenn ich an den Text rangehe, ich mache es selten, aber wenn ich an einen Text rangehe, den ich vor 2, 3 Wochen, Monaten, Jahren geschrieben habe, dann erkenne ich den manchmal gar nicht wieder und denke mir, hey, das könntest du doch so noch viel besser schreiben und das könntest du doch so noch viel besser schreiben. Auch bei Überschriften. Ich denke mir manchmal, hätte ich nur 2 Tage mir mehr Zeit gelassen, den nochmal liegen gelassen, mir fällt jetzt eine viel bessere Überschrift für diesen Content Kompass ein.
Ja,
aber dann mach's doch. Ja, und ja, stimmt, muss ich selbst öfters machen, bei mir in meinem Blog. Und ich muss mich da einfach ein bisschen mehr motivieren, glaube ich, dazu. Man hat ja oft auch, wenn man über Traffic reden will, über SEO, hat man ja auch oft auch, dass man irgendwie in der Search Console sieht, der Artikel, der rankt irgendwie auf Platz 12 zu den meisten Sachen oder so. Durchschnittliche Position ist 12. Könnte ich auch mit der Motivation rangehen, wenn ich SEO-getrieben bin und sage, wie kann ich denn den Artikel noch geiler machen, dass der vielleicht auf Seite 1 rutscht? Und Sachen, die man updatet, ist ja auch, hat man ja auch ein kleines Stein im Brett, oder? Olaf? Wenn Content geupdatet wird, hängt wieder
vom Thema ab. Ich habe auch Content, der ist seit 5 Jahren unverändert, der rankt immer noch auf der gleichen Position. Also das hängt, glaube ich, immer vom Thema ab und am Schluss entscheidet der Nutzer auch, ob er zufrieden ist oder nicht. Ne?
Ja. Ich glaube, am Ende ist es auch so eine Workflow-Sache. Ich setze mich jetzt halt jeden Tag ran und schaue, dass ich was Neues schreibe. Vielleicht setze ich mich einfach jetzt jeden zweiten Tag ran und gucke, wo ist denn, weil ich gehe da sehr Traffic-orientiert ran, muss ich sagen, weil Traffic ist für uns halt schon viel wert. Bei uns geht es ja ganz viel um unser Tool. Je mehr Traffic wir haben, desto mehr Verkäufe haben wir halt. Und vielleicht gehe ich halt ran und guck mal, was wabert da so auf Seite 2, 3 rum oder welche Artikel haben kaum Traffic und guck mal, was ist denn da los? So,
genau, kann ich die das kann ja verschiedene Gründe haben. Das muss ja nicht nur am SEO-Ranking liegen. Es kann sein, dass das Ding 4 Klicks von der Startseite entfernt ist oder im Endeffekt so tief vergraben ist in meiner Domain, dass er gar kein, dass da nie ein Nutzer draufkommt, weil das Kellergewölbe oder der Kellerraum so tief liegt, dass da nie sich einer runtertrauen wird. Und das gucken wir, das machen wir beim Content Audit, haben wir auch eine Spalte für die Klicktiefe halt im Endeffekt, wie tief dieser Beitrag vergraben ist.
Ja klar, wenn ich erst 10 Seiten zurückklicken muss, bis ich zu dem Artikel komme, dann ist es natürlich klar, den findet niemand, weder Nutzer noch Google.
Foxy ist doch auch wieder am Start. Ich glaube, sie läutet gerade damit den Abschluss ein.
Ich glaube, Foxy will wissen, warum Doris keinen Blog hat, aber das können wir in der nächsten Sendung mal besprechen vielleicht.
Dann würde ich sagen, Doris, danke, dass du da warst wieder mal.
Oh, Foxy, nee, ja, das besprechen wir nächste Folge.
Schön, mit euch gesprochen zu haben.
Und danke, Doris. Folgt uns bei Spotify, Deezer, YouTube, wo sind wir noch? Bei iTunes natürlich. Bewertet uns bei iTunes und
bewertet uns und aktualisiert vielleicht auch eure Bewertung mal, die ihr bei iTunes vielleicht fällt euch ja noch was auf, was ihr jetzt noch cool findet.
Ich glaube, die kannst du nicht aktualisieren.
Also, okay. Danke, Doris. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und danke allen fürs Zuhören. Jetzt wird geprunt. Tschüss.
Genau, ab morgen wieder.
Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass.